Martin Buber erzählt einmal folgende rabbinische Begebenheit. Kommt ein junger Mann zu einem Gelehrten und sagt: Ich gebe Ihnen 100 Euro, wenn Sie mir sagen, wo Gott wohnt. Er antwortet der Gelehrte: Und ich gebe Ihnen 200, wenn Sie mir sagen, wo er nicht wohnt. Wo wohnt Gott? Und gibt es einen Ort auf dieser Welt und in unserem Leben, an dem er nicht gegenwärtig ist? Während manche über diese Frage, diese doppelte Frage, ins Theoretisieren und Philosophieren kommen könnten und Bücher schreiben oder andere in Spotten, treibt sie den König Salomo in die Anbetung. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Himmelfahrtstag, einen Ausschnitt aus dem Gebet Salomos zur Einweihung des Tempels. 1. Könige 8, die Verse 22 bis 24 und 26 bis 28. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf der Erde dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Salomo baut Gott einen Tempel und ja, Gott selber wollte es so, beziehungsweise hat es schon David verheißen, dass zwar nicht mehr er, aber sein Sohn Salomo ihm einmal einen Tempel bauen wird, also einen Ort, an dem er wohnen wollte. Und das, obwohl ihn doch der Himmel und aller Himmel, Himmel nicht fassen können, geschweige denn irgendein Ort dieser Welt. Deshalb will ich zunächst grundlegend in einem ersten Punkt festhalten: Gott ist gegenwärtig, weil ihn kein Tempel dieser Welt zu fassen vermag. Das hat schon Salomo erkannt und es treibt ihn in die Anbetung. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an dem Gott nicht wäre. Oder wie es Paulus staunend in Athen bezeugt: Gott ist nicht fern von einem jeden von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Und nicht auszudenken, das wäre nicht so, nicht auszudenken, wir müssten Gott heute noch in irgendeinem Tempelgebäude suchen. Und deshalb ist es auch nicht auszudenken, Jesus wäre nicht, wie wir es heute feiern, zurückgekehrt zum Vater im Himmel. Gäbe es keine Himmelfahrt Christi, müssten wir heute noch nach Israel reisen und ihn dort suchen, um mit ihm zu reden und ihn anzubeten. Ja, mehr noch, sein weltumgreifendes Königtum hat Jesus Christus gerade eben mit seiner Himmelfahrt angetreten. Weshalb wir heute zu Recht singen: Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Und zugleich singen wir nachher auch: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Deshalb, so will ich es in einem ersten Punkt festhalten, wir haben einen Herrn, der regiert. Und das, so bekennt es schon Salomo, weltumfassend und zugleich zutiefst persönlich. Gegenwärtig, mit Bundestreue und voller Barmherzigkeit, wie es Salomo hier bekennt. Umso größer ist dann aber auch das Wunder, obwohl kein Tempel diesen großen Gott zu erfassen vermag, erniedrigt sich Gott trotzdem um seines Volkes Israel willen, hinein in einen Tempel, auf dass Israel hier einen Ort hat, um Gott zu begegnen. Und damit ein zweites, der Tempel, Ort der Gottesgegenwart. Direkt im Anschluss an unseren Predigttext fährt Salomo fort zu beten: Lass deine Augen offen stehen über diesem Haus, Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wollest hören das Flehen deines Knechtes an dieser Stätte. Gott ist allgegenwärtig und er bindet sich doch mit dem Tempel an einen Ort, um dort verlässlich gegenwärtig und ansprechbar zu sein. Dass Menschen ihm dort verlässlich begegnen können. Wir haben einen Gott, dem Verlässlichkeit ein Anliegen ist. Und das ist, wie Salomo selbst nur staunen kann, ein Wunder. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, sieh, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Aber es ist wahr, Psalm 132, der Herr hat Zion erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Und das Wunder geht ja weiter. Gott bindet sich nicht nur an einen Ort bzw. Gebäude, wäre dem heute noch so und der Zions Tempel der einzige Ort, um Gott zu begegnen, dann hätten wir ein Problem. Und genau deshalb sucht sich Gott eine neue Wohnung. Und er findet sie, an Weihnachten ist soweit und er zieht um. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott wechselt die Wohnung und wählt anstelle eines Tempelgebäudes auf dem Berg Zion Jesus Christus als Tempel. Und wenn Gott etwas macht, dann macht er keine halben Sachen. Konsequent kündigt er den Abriss des alten Tempels an. Matthäus 24. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Oder mit seiner Ankündigung in Johannes 2 auf sich bezogen: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er sprach vom Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Und damit sind wir nach diesem ersten Punkt, der Tempelort der verlässlichen Gottesgegenwart, schon mittendrin im nächsten Punkt: Gottes Tempel und Ort der Begegnung mit ihm ist Jesus Christus. Jesus kündigt die Zerstörung Jerusalems an und damit auch die Zerstörung des Tempels. Und das ist dann nicht nur ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung, sondern ein theologisch, geistlich absolut notwendiges Ereignis. Es braucht keinen Tempel mehr fortan. Es darf geradezu keinen Tempel mehr geben, weil Jesus selbst der Tempel ist. Der Ort, an dem allein Menschen Gott begegnen können. Und deshalb ist die Klagemauer in Jerusalem auch so beklagenswert, weil Menschen noch immer an ihrem Tempel aus Steinen kleben, anstatt zu Jesus zu kommen. Der von sich sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer Gott begegnen will, der muss Jesus kennen und zu ihm kommen, denn wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und übrigens, wenn schon Salomo betet: Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Um wie viel mehr dürfen wir beten? Du wollest hören das Gebet, das wir an dieser Stätte des Tempels Jesus beten oder eben im Namen von Jesus, wenn Jesus der Tempel ist. Wenn Gottes Verheißung, Gebet zu erhören, schon auf dem Tempel Salomos liegt, um wie viel mehr liegt sie auf dem Tempel seines Sohnes, wenn wir im Namen Jesus beten? Und dann geschieht das nächste Wunder, wenn wir in einer Geschichte des Tempels weitergehen, zu Jesus als Tempel, als unserem Zugang und Ort der Begegnung mit dem Vater, hören wir plötzlich den Apostel Paulus, wenn er sagt, 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Damit bin ich beim nächsten Punkt. Gottes Tempel und Ort der Begegnung mit ihm, das bist du. Man staunt. Gott tauscht das Steingebäude auf dem Zion gegen den Tempel seines Sohnes Jesus Christus. Und dann geht Gott sogar noch weiter. Du bist sein auserwählter Tempel. Der lebendige Gott will in dir wohnen. Was für eine Würde Gott in dir. Und das heißt dann auch, als Gottes Tempel bist du jetzt der Ort, an dem Menschen dem lebendigen Gott begegnen sollen, können. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie erleben unsere Mitmenschen Gott in uns? Erleben sie durch uns Gottes Gegenwart, indem ich mir Zeit für sie nehme? Erleben sie durch uns Gottes Liebe und seine Gnade? Hören sie aus unserem Mund sein Wort des Trostes und der Wegweisung? Oder stehe ich mit meinem Verhalten gar Menschen im Weg, dass sie auf Jesus vertrauen? So ist es mein Gebet. Herr, bewahr mich davor, meinen Kindern, Menschen in der Gemeinde oder wo auch immer im Weg zu stehen, dich zu lieben und dir nachzufolgen. Schließlich verbindet Paulus noch einen Gedanken mit seiner Zusage, dass wir Gottes Tempel sind. Gottes Tempel zu sein, heißt nämlich zwangsläufig auch, du bist ein heiliger Ort. Und was das wiederum heißt, formuliert er klar, wenn er fortfährt, 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und 1. Korinther 6, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört? Heiligkeit verbietet Leichtfertigkeit. Sind Sie ein Heiliger? Sind Sie eine Heilige? Ich erinnere mich an eine Konfirmandenunterrichtsstunde zurück, als ich noch Konfirmand war. Unser Pfarrer spielte uns damals eine Langspielplatte vor. Sie wissen doch, was Langspielplatten sind, ja? Und auf dieser Platte war ein Interview, bei dem Menschen in der Fußgängerzone gefragt worden sind, sind Sie ein Heiliger? Sind Sie eine Heilige? Die Antwort lautete natürlich, meistens, nein. Weil eben nach katholischer Lehre nur Verstorbene heilig gesprochen werden können. Und ansonsten versteht man unter einem Heiligen jemand, der moralisch besonders perfekt daherkommt. Sind Sie ein Heiliger? Sind Sie eine Heilige? Paulus würde heute sagen, ja natürlich. Heilig, das heißt schlicht zu Gott gehören, Gott gehörend. Heilig ist, wer sich nicht mehr selbst gehört, sondern wer Gott gehört. Und wer zu Gott gehört, der ist heilig. Ihr seid Gottes Tempel. Und die darin begründete Heiligkeit bringt es dann mit sich, dass wir dieser Heiligkeit auch entsprechend leben wollen und sollen. Nicht zuletzt durch eine Hochachtung des Leibes und unseres Umgangs mit unserem Körper. Wo wohnt Gott, lautete unsere Einstiegsfrage. Nun zunächst, der Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Und trotzdem nimmt Gott Wohnung in einem Tempel auf dem Zion. Jesus wird uns zum Tempel. Und schließlich sind wir selbst der Tempel. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. So schreibt Johannes in Offenbarung 21 über das himmlische Jerusalem: Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Deshalb, letztens, es braucht einmal keinen Tempel und besonderen Ort der Gottesbegegnung mehr, weil wir in engster Gemeinschaft mit Gott zusammenleben. Wir werden einmal bei Gott sein und werden seine Gemeinschaft genießen. Eine Gemeinschaft, wie sie nicht inniger und persönlicher sein könnte. Nimm Gott zu Salomos Zeiten Wohnung im Tempel unter den Menschen seines Volkes Israel, so wohnt Gott in Jesus Christus als Tempel in Person unter allen seinen Geschöpfen. Ja, mehr noch, er wird sogar einer von uns. Offenbarung 21 geht noch einen Schritt weiter. Neu ist dort nicht mehr Gottes Gegenwart bei uns inmitten unseres Chaos und dieser vielfältigen Schuld unserer Welt. Neu ist dort jetzt unsere Gegenwart, meine Gegenwart bei ihm ohne das Chaos dieser Welt und ohne Schuld und Leid und Tod. Und genau deshalb braucht es dort auch keinen Tempel mehr und schon gar keinen Sühnekult. Weil wir dann einmal Gott in seiner Vollkommenheit sehen und genießen dürfen und er uns in unserer Vollkommenheit, Reinheit und Makellosigkeit und Schönheit dann genießen kann. Kann der sündige Mensch in der Gegenwart Gottes nicht bestehen oder eben nur vermittelt durch den Sühnekult des alten Bundes oder das Opfer Jesu im neuen Bund, so werden wir einmal dann dieses Opfers von Jesus in Gottes Herrlichkeit sein, in vollkommener Reinheit und Gerechtigkeit, weshalb schlicht keinen Tempel mehr braucht, sondern wir der Gerechtigkeit entsprechen, die vor Gott Bestand hat. Oder wie es Paulus auch einmal erklärt hat, 1. Korinther 13, jetzt sehen wir noch ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt kennen wir Gott nur unvollkommen, dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Und wenn wir mit dieser Perspektive, dieser engsten Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, zurückschauen auf das Gebet Salomos zur Einweihung des Tempels, dann hat sich hier endgültig erfüllt, wofür schon Salomo Gott lobt und anbetet. Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die dir von Herzen nachwandeln. Gott ist treu. Er hat den Bund und die Barmherzigkeit gehalten, damals zur Zeit Salomos, und er wird sie halten, bis wir einmal bei ihm sind und seine Barmherzigkeit ohne Tempelmauern genießen, in engster, grenzenloser Gemeinschaft mit ihm in seiner Herrlichkeit. Amen.